Und das ist ein weiteres wirklich spannendes Themenfeld, weil wir am Ende des Tages, wenn man das zu Ende denkt, natürlich nicht nur unsere 10 Varianten KI-gestützt erstellen lassen könnten unserer E-Mail, sondern wenn wir 50.000 Menschen in unserem Verteiler haben, könnten wir rein theoretisch 50.000 Varianten KI-gestützt
generieren
lassen.
Absolut.
E-Mail-Marketing ist ja jetzt nicht gerade neu und dass E-Mail-Marketing sinnvoll ist, ist auch nicht neu. Aber es gibt auch im E-Mail-Marketing einige Dinge, die 2024 neu sind. Mal ganz abgesehen von KI, was wir uns natürlich auch anschauen. Ohne dieses Buzzword kommt ja irgendwie heutzutage kein Podcast mehr aus. Auch unserer nicht. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich uns? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen, und mit mir hier ist der Patrick.
Erwischt. Und ich freue mich sehr, dass wir ein so wichtiges Thema jetzt mal auf dem Schirm haben, denn es geht ja um das eigene System und die eigenen Daten. Wir reden immer so viel über die Plattform da draußen, über das Zeitalter der Plattformökonomie. Und umso wichtiger ist es halt wirklich, die eigenen Datensätze auf Vordermann zu bringen und mal nicht vor der Tür, sondern innen zu kehren. Und da brauchen wir dich, Nico. Lieber Nico Zorn, ganz, ganz dringend, seines Zeichens absoluter Profi rund um das Thema CRM, beschäftigt sich viel mit dem Thema E-Mail-Marketing, Messenger-Marketing und die Integration und Pflege der Kundendaten. Von daher, Nico, bevor ich hier komplett eskaliere mit dem Intro, schön, dass du dabei bist, und stelle ich nochmal super gerne unseren Zuhörern und Zuschauerinnen vor.
Hallo Sarah, hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich erneut dabei sein darf. Ich fühle mich da sehr geehrt. Ja, mein Name ist Nico Zorn, du hast es schon gesagt. Ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit den Themen E-Mail-Marketing-CRM. Die Grenzen sind da fließend, auch vielleicht ein Thema, über das wir heute sprechen können. Grenzen, E-Mail-Marketing und CRM. Ja, ich bin Mitgründer der CRM- und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron GmbH. Wir unterstützen Unternehmen dabei, das CRM und das E-Mail-Marketing strategisch auf- und auszubauen, aber dann auch operativ umzusetzen. Bedeutet eben, wir unterstützen bei der Strategieentwicklung, bei der Toolauswahl, beim Setup, der Implementierung der Tools und natürlich auch beim Aufbau der Kampagnen und bei der fortlaufenden Optimierung, und dürfen das für ganz großartige Kunden machen, wie beispielsweise die Rewe-Gruppe aus Köln, für TUI, für Q-Sales, Familie Hotel, die Fashion-Brands Opus und Someday. Und auch ganz viele, ja, ambitionierte Startups und Mittelständler. Und genau, meine große Leidenschaft ist eben das Thema CRM-E-Mail-Marketing, beziehungsweise eigentlich übergeordnet das Thema Kundenbindung. Wie schaffen wir es, unsere Kundenpotenziale bestmöglich auszuschöpfen? Das ist das Thema, das mich jetzt schon seit, ja, über 25 Jahren verfolgt.
Ja, da sagst du was. Ist ja auch immer ein schöner Joe-Fix-Aufhänger, ne? Ist uns eigentlich bewusst, was es uns kostet, Neukunden zu akquirieren versus Bestandskunden zu halten? Ich glaube, das hast du dir auch so als chinesisches Schriftzeichen tätowieren lassen, Nico, glaube ich.
Ich hätte es machen sollen. Also es ist tatsächlich so, ich laufe mit der Fahne tatsächlich schon echt relativ lange, ja, rum. Und es war lange Zeit ein bisschen frustrierend und man war immer so ein bisschen einsam, ne? Die E-Mail-Marketing-Konferenzen, da war ich immer so gefühlt irgendwie, war das eine sehr, sehr kleine Runde, sag ich mal so. Und ehrlich gesagt gab es gar keine Konferenzen lange Zeit, ne? Und das zeigt so ein bisschen
Italiener um die Ecke.
Das, genau, und der Italiener, es war dann auch so ein Tisch eigentlich nur beim Italiener oder ein halber. Genau, und das ist irgendwie das, was ich ja Gott sei Dank in den letzten, ich würde sagen, gefühlt so 3-4 Jahren geändert hat. Mhm. Da ist jetzt relativ viel entstanden. Unternehmen haben verstanden, oh je, es wird immer teurer, Neukundinnen zu gewinnen. Patrick, du hast es gesagt. Mhm. Und Gott sei Dank legen jetzt mehr Unternehmen den Fokus auf die Frage, was machen wir eigentlich mit diesen ganzen Kunden, die wir schon haben? Wie schaffen wir es dort, den Kundenwert zu erhöhen? Wie schaffen wir es, eine bessere Customer Experience zu schaffen, damit Kunden länger Kunde bleiben? Und ja, da freue ich mich sehr, dass das Gott sei Dank mittlerweile ein bisschen mehr im Fokus liegt, ja.
Total. Ich finde das schön, dass du so, du bist da so auf der Insel der Glückseligen, habe ich das Gefühl, der so den diesen Kosmos betreut, von wie kriegen wir den, wie betreuen wir den. Patrick und ich, glaube ich, kennen da auch die anderen Schicksale. Das heißt, lass uns mal SEO machen, lass uns mal Content Marketing machen. So. Und dann ist so eine Disziplin, da geben wir jetzt Gas. Und du sagst, wer macht denn bei euch die Ads? Oder wer macht denn bei euch SEO? Das ist so eine Agentur. Sollten wir uns nicht mit denen zusammensetzen, was wir jetzt hier so ausarbeiten? Könnte man mal machen.
Absolut. Absolut, Sarah, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es ist in der Tat so, du musst eigentlich das Thema CRM sozusagen, wie heißt das so schön, holistisch denken, du musst es vernetzt denken. Du kannst nicht nur auf das Thema E-Mail-Marketing schauen, nicht nur auf deinen Newsletter schauen, sondern du musst dir eigentlich ja immer auch zwangsläufig die Frage stellen, wo speichern wir überhaupt Kundendaten und welche Daten und dürfen wir die überhaupt speichern und mit welchen Kanälen sprechen wir eigentlich unsere Kundinnen dann an? Und was passiert eigentlich nach dem Klick, ja, wenn ich jetzt einen Link angeklickt habe, wo lande ich dann eigentlich und wie geht dann eigentlich die Customer Journey weiter? Und ja, das ist Insel der Glückseligen, also es ist auch sicherlich eine Herausforderung, da dann alle Stakeholder immer an einen Tisch zu bekommen, weil in der Tat, auch das hat sich Gott sei Dank gebessert, aber lange Zeit gab es dann doch auch einen relativen, ja, Fokusblick, sozusagen einen Tunnelblick, möchte ich beinahe sagen, ausschließlich auf diesen, auf das E-Mail-Marketing, und E-Mail-Marketing war dann auch viele Jahre ausschließlich ein E-Mail-Newsletter. Und dann hat man über die Frage gesprochen, wie kann man eine Betreffzeile optimieren, was auch immer total spannend ist. Aber da gibt es natürlich noch ein paar größere Themen, über die wir dann ja sicherlich auch heute nochmal sprechen werden.
Ja, das wäre nämlich auch mein Punkt, weil letztendlich gibt es ja immer ganz gute Aufhänger, die so ein bisschen Betroffenheit für ein Thema schaffen oder auch es erstmal eine Pandemie braucht, um das ganze große Ganze der Digitalisierung nach vorne zu bringen. Ja. Aber wir haben jetzt ja zum Beispiel im Bereich auch Content-Marketing das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was hier ansteht zum Beispiel. Gibt es bei dir dann 24 auch entsprechende Impulse, wo du so ein bisschen mehr das Thema Betroffenheit schaffen kannst oder sogar musst im JoFix da draußen?
Ich würde das gar nicht an einer ganz zentralen Entwicklung sozusagen festmachen. Also das Thema CRM ist natürlich immer auch getrieben von den, logischerweise auch von den juristischen Rahmenbedingungen. Das gilt ja insgesamt fürs digitale Marketing. Cookie-Kalypse, ich finde den Begriff super, ne? Ein Thema, was Menschen beschäftigt. Und das ist natürlich, um bei dem Beispiel zu bleiben, schon ein Thema, das Unternehmen feststellen, dass es immer schwieriger wird, Daten von Interessentinnen und Interessenten, Kundinnen und Kunden zu sammeln, unter anderem aufgrund der Cookie-Kalypse, dass es also einfach wahnsinnig viel Sinn macht, zu versuchen, möglichst viele Kontakte, möglichst viele Menschen in das eigene System zu holen. Um dann wieder in der Lage zu sein, besser zu messen, besser zu analysieren, mehr über das Kundenverhalten auch zu lernen. Das heißt, das ist sicherlich ein Treiber, den wir sehen. Gerade im Verlags- und Medienumfeld ist das ein ganz großes Thema, dass mehr Verlagshäuser sagen, dieser anonyme Website-Besucher, also das ist eigentlich nicht mehr so der ganz große Wert. Also wir wollen in irgendeiner Form die Menschen ja irgendwie in unsere Plattform holen, irgendwie zu einer Registrierung, nicht zwingen, aber irgendwie zu einer Registrierung ja verführen, sage ich jetzt mal. Und es ist dann manchmal irgendwie auch ein Paid-Abo, aber es ist auch manchmal einfach nur die Registrierung an sich, dass ich eben dann als eingeloggter Nutzer meine Tageszeitung mir hier anschaue oder irgendwelche Fachmedien. Und da haben wir natürlich auch wieder eine ganz große Schnittmenge mit dem Thema E-Mail-Marketing, weil wenn ich mich registriere, was passiert dann eigentlich nach der Registrierung? Ne? Ich kriege irgendwie eine Welcome-E-Mail oder eben auch in vielen Fällen nicht. Ne? So. Und da hinzugehen und zu schauen, wie schaffen wir da beispielsweise eine richtig gute Onboarding-Journey, ja, dass wir den Menschen wirklich auch erklären, wie sie dann das Produkt konsumieren können. Wie bauen wir eine Churn Prevention auf, damit Menschen, die in einem Paid-Abo sind, dann auch möglichst lange drin bleiben? Das sind alles Fragestellungen, die treiben natürlich ein Stück weit auch das Thema E-Mail-Marketing, absolut, ja.
Wenn wir jetzt mal so von den ganz grundlegenden Fragestellungen absehen, die sind ja das Allerwichtigste, so ganz grundsätzliche Fragen. Davor brauchen wir uns nicht mit Details beschäftigen, deswegen beschäftigen wir uns jetzt danach mit Details. Es gibt da so eine rechtliche Änderung, es gibt da so ein paar, sage ich mal, Kleinigkeiten, vielleicht so ein bisschen Sand im Getriebe, Fragezeichen, der jetzt so im ersten Quartal auf alle E-Mail-Marketing-Begeisterten da draußen zukommt. Wovon rede ich gerade?
Ja, also das, was uns natürlich beschäftigt, was das E-Mail-Marketing oder E-Mail-Marketing-Verantwortliche gerade umtreibt, sind neue Richtlinien von Gmail und von Yahoo, die jetzt seit Anfang Februar gelten. Was ist da passiert? Ich muss ein bisschen jetzt warnen. Es wird ein bisschen technischer, aber ich versuche das ganz schnell zu machen, damit wir es schnell abhaken können. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, was da passiert. Google hat sich mit Yahoo im Grunde zusammengesetzt und nochmal überlegt, was können wir eigentlich tun, um dieses Spam-Problem in den Griff zu bekommen? Und da ist wichtig zu verstehen, dass Google Spam nicht nur rein juristisch definiert, sondern im Grunde auch, ja, man kann von gefühltem Spam sprechen. Mhm. Ihr kennt alle die Online-Shops, die euch E-Mails schicken dürfen. Und trotzdem sagt ihr als Empfängerin, als Empfänger, das nervt gerade kolossal. Also ich habe da irgendwie vor 3 Jahren mal ein Notebook gekauft und jetzt schicken die mir jede Woche irgendwie 5 E-Mails. So, ne? Juristisch möglicherweise einwandfrei. Ne? Wir haben da UWG Paragraph 7, also eine kleine Ausnahmeregelung. Wir dürfen unter bestimmten Voraussetzungen mit Bestandskunden kommunizieren, selbst wenn wir keinen ausdrücklichen Consent haben. Und Gmail sagt aber, und das ist auch komplett nachvollziehbar, naja, es nervt am Ende des Tages einfach die Menschen und das ist natürlich etwas, da legt Google mit Gmail dann sehr viel Wert darauf, dass genau das nicht passiert. Google will ja eine gute User Experience für die Menschen bereitstellen, auch für die Gmail-Nutzerinnen und hat dann eben gesagt, okay, wir müssen eigentlich diese Richtlinien, die jetzt schon existieren, es gibt Sender-Guidelines, da kann man sich sehr genau informieren, welche Anforderungen Gmail an E-Mail-Marketing-Versender stellt, die verschärfen wir nochmal ein Stück weit. Und das, was ganz konkret jetzt passiert ist, dass Gmail noch einen stärkeren Fokus auf Authentifizierungsstandards legt.
Okay.
Da kommen jetzt 3 Abkürzungen, die kann man sich kurz notieren, und zwar DKIM, DMARC und SPF. Und das sind im Grunde diese 3 wichtigsten Authentifizierungsstandards. Das bedeutet, dass ich im Grunde bei der Einrichtung meines E-Mail-Marketing-Systems muss ich sicherstellen, dass diese Authentifizierung korrekt eingerichtet ist. Es gibt noch ein paar weitere Punkte wie TLS-Verschlüsselung, das ist vergleichbar mit SSL, was viele von der Website schon kennen. E-Mails sollten also verschlüsselt versendet werden. Das heißt nicht, dass der Empfänger, die Empfängerin ein Passwort braucht, um die E-Mails zu lesen, sondern nur der Versandvorgang selber findet natürlich verschlüsselt statt. Und es gibt noch eine weitere wichtige Entwicklung neben diesen Authentifizierungsstandards. Und das ist die Tatsache, dass Gmail/Yahoo, die haben da eben gemeinsame Standards entwickelt, sich auch stärker die Beschwerderate anschaut. Das hat Gmail schon immer gemacht. Mhm. Beschwerderate bedeutet hier, wie viel Prozent der Empfängerinnen haben denn in Gmail, im Gmail-Interface auf den Spam-Button geklickt und sich insofern ja über den Versender beschwert. Und das war natürlich schon immer ein Indiz, das hat Gmail sich schon immer angeschaut und gesagt, naja, wenn wir da einfach eine gewisse Anzahl an Menschen haben, einen gewissen Prozentwert an Menschen, die sich über einen Versender beschweren, dann ist das wahrscheinlich ein Spammakler. Jetzt hat Gmail diesen Wert nochmal runtergesetzt, so kann man es eigentlich sagen, und sagt eben, naja, diese Beschwerderate, die sollte sich im Bereich 0,1-0,3% bewegen. Mhm. Und das ist natürlich für den einen oder anderen Versender schon eine gewisse Challenge an der Stelle, weil ne, das bedeutet jetzt ganz konkret, wenn so 0,1% der Gmail-Nutzerinnen diesen Spam-Button klicken, und das kann bei Marketing-E-Mails natürlich durchaus mal ein bisschen schneller passieren.
Ja.
So, dann geht im Grunde schon das Alarmsignal bei Gmail an, die rote Warnleuchte sozusagen an. Und dann steigt signifikant das Risiko, dass Gmail dann diesen Versender blockiert. Und zwar, und das ist wichtig, nicht nur für diejenigen, die auf den Beschwerdebutton geklickt haben, sondern für alle Gmail-Nutzer. Das heißt, da habe ich dann wirklich ein Zustellungsproblem. Klingt auch wieder sehr technisch. Heißt aber ganz konkret, das kostet mich Umsatz an der Stelle. Ich verliere Geld logischerweise, wenn ich einen Teil meiner Menschen in meinem Verteiler nicht mehr erreichen kann. Und deswegen ist es so wichtig, darauf einen Fokus zu legen. Vielleicht 2 Empfehlungen, was man jetzt tun sollte in dem Zusammenhang. Die erste Empfehlung an die Hörerinnen und Hörer wäre, zu prüfen, ob eben diese Authentifizierungsstandards korrekt gesetzt sind. Dafür gibt es ein wunderbares Tool, wir können es ja in die Shownotes packen. Man kann sich die Domain aber merken, aboutmy.email heißt dieses Tool. Und da schickt ihr einfach eine Test-E-Mail hin und innerhalb von ein paar Sekunden sagt euch das Tool, ob es irgendwo Probleme gibt mit Blick auf die Verschlüsselung, mit Blick auf die Authentifizierungsstandards. Das heißt, man kriegt dann sehr schnell einfach die Rückmeldung, ob da noch was im Argen liegt. Wenn das der Fall ist, die Empfehlung sofort den Versanddienstleister ansprechen und eben sagen, wir brauchen die KIM, wir brauchen die Mark, wir brauchen SPF, je nachdem, was da noch fehlt. Das ist die erste Empfehlung. Das Tool ist kostenlos und ist großartig, weil man da sehr, sehr schnell einfach die Rückmeldung bekommt.
Super.
Und die zweite Empfehlung, die ich unbedingt auch jeden E-Mail-Marketing-Verantwortlichen mitgeben möchte, ist, wenn das noch nicht der Fall ist, unbedingt die sogenannten Google Postmaster-Tools nutzen. Das ist ein Tool von Google, so ähnlich wie Search Console, also ein Tool, was man kostenlos nutzen kann. Man kann sich da einmal registrieren, muss sich authentifizieren, dass man auch wirklich auf die Daten zugreifen darf. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man sich den gerade angesprochenen Wert anschauen. Also wie hoch ist denn die Beschwerderate? Das zeigt Google mir dann auf Tagessicht tatsächlich an. Also das heißt, ich kann mich da immer wieder einloggen und sehe, dann liege ich über diesen 0,1 bis 0,3%. Plus gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen technischen Probleme. Das heißt, Google gibt mir da einfach Feedback, ob ich irgendetwas im Versandprozess noch nicht sauber aufgebaut habe. Und deswegen ist das ein großartiges Tool. Unbedingt ganz weit oben auf die Agenda setzen. Alle, die das noch nicht gemacht haben und die E-Mails versenden, wärmste Empfehlung für Google Postmaster Tools.
Mega, mega Tipps.
Ja,
vielen,
fantastisch.
Vielen Dank, Nico. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, wenn wir jetzt von den großen E-Mail-Tools da draußen ausgehen, so Active Campaign, oder nicht, würde ich sagen, groß sagen, den viel genutzten. Gibt es da irgendwo Einstellungen in der Regel, wo man das Ganze machen kann? Oder ist das, weil du gesagt hast, man müsste dann den Provider, also den Versender anrufen? Wie ist da die technische Hürde? Also kann ich da irgendwo im Menü was einstellen, um das alles richtig zu haben? Oder wenn es Probleme gibt, dann ist das gleich, mache ich ein größeres Fass auf sozusagen.
Ja, es ist wie so oft, es kommt auf das Tool an. Also die besseren Tools, die blenden seit Oktober letzten Jahres, da hat nämlich Gmail das erste Mal angekündigt, blenden die im Grunde immer, wenn man sich einloggt, so ein Warnsignal an und so ein kleines Pop-up ein und sagen, hey, guck dir das an, und geben dann in der Regel auch irgendwie eine Dokumentation verlinkt, wo dann beschrieben wird, was ich jetzt eigentlich tun muss. Andere Tools haben das Thema verpennt. Das muss man auch leider so sagen. Das ist immer so Augen auf bei der Toolwahl. Da können wir ja auch noch drüber sprechen. Ne? Aber genau, also es ist im Grunde so, dass ich ein bestimmtes Text-Snippet von meinem E-Mail-Marketing-Service-Provider, ActiveCampaign, Klaviyo, eMarsis, wie sie alle heißen, bekomme. Und dieses Text-Snippet muss ich im Grunde bei den Domain-Einstellungen, also bei meinem Hosting-Provider, dort muss ich mich einloggen und auf Domain-Ebene dann letztendlich diesen Code, diesen Text-Snippet hinterlegen, um vereinfacht formuliert meinem Versanddienstleister zu erlauben, mit meiner Domain E-Mails zu versenden. Das ist das, was man, glaube ich, im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich jetzt denkt, SPF, DKIM, was soll das alles, was soll der Quatsch? Ja, am Ende des Tages verschickt der Versandanbieter ja E-Mails mit eurer Domain. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was ja eigentlich nicht passieren sollte. Grundsätzlich, das E-Mail-Protokoll würde das hergeben, Sarah, dass ich mit deiner E-Mail-Adresse einfach irgendwelche Menschen anschreibe und sage, hier, überweis mir doch mal Geld oder was auch immer. Und
wenn dann mein Konto
das ist ja,
steht, können wir da noch mal drüber reden, aber
genau. Genau, aber das ist ja das Thema, das große Thema Phishing, ja, dass sozusagen auf dem Weg dann Passwörter gezogen oder gefischt werden. Ja. Und da wollen natürlich die großen Mailbox-Provider etwas gegen tun und machen das auch schon länger und haben sich deshalb diese Authentifizierung ausgedacht. Das heißt im Grunde, derjenige, dem die Domain gehört, der kann dann auch entscheiden, ob irgendwelche anderen Unternehmen mit dieser Domain E-Mails verschicken dürfen. Und diese anderen sind in dem Fall, ist es dann natürlich der E-Mail-Marketing-Anbieter, der ja von einem eigenen Server mit einer eigenen IP losgelöst im Grunde von euch, also natürlich gibt es eine vertragliche Beziehung, aber im Grunde losgelöst von eurer Infrastruktur verschickt dieser E-Mail-Marketing-Anbieter dann eure E-Mails. Und dafür braucht der Anbieter im Grunde, also tauscht man im Grunde einen Schlüssel aus, wenn man so will. Und das ist eigentlich der Hintergrund bei dem ganzen Thema Authentifizierung. Ein bisschen vereinfacht formuliert, gibt noch ein paar andere Aspekte, aber darum geht's im Kern. Genau.
Okay.
Ich habe gerade auch bei dir mal geschaut, tatsächlich, ja. Sarah. Wir kennen ja auch so ein bisschen die Marktanteile im Browsermarkt und bei den E-Mails tatsächlich ist Gmail ja neben Yahoo wirklich führend. Noch ganz kurz im Verständnis, wir sind ja auch alle irgendwie gefühlt mit web.de und gmx.de aufgewachsen. Wie ist denn da die Verteilung in Deutschland? Und haben die ähnliche Sicherheitsprozesse?
Also im Kern ja, und das ist eigentlich auch das Gute. Das heißt, wenn man jetzt diese Anpassung vornimmt, dann ist das etwas, was man jetzt nicht nur für Google macht. Das kann man schon so sagen. Und genau, wir sehen natürlich, also Gmail hat stark wachsende Marktanteile. In Deutschland ist natürlich nach wie vor auch ein web.de, ein gmx noch relevant. Mhm. Yahoo nicht mehr so richtig relevant, aber die würde man ja dann gleichzeitig noch auch abfrühstücken sozusagen. Klar. Und insofern ist das etwas, was man dann definitiv nicht nur für Gmail macht, sondern es dient insgesamt eigentlich der Zustellung der E-Mails. Und insofern, ja, es ist eigentlich schnell erledigt. Man braucht möglicherweise ein bisschen Support, sage ich mal, vielleicht von der IT-Abteilung, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wer auf die Domain-Einstellungen zugreifen darf. Aber es ist unbedingt empfehlenswert. Es dient einfach letztendlich der Absicherung hoher Zustellungsraten. Genau. Mhm.
Mega, vielen Dank, Nico, für die Tipps gleich mit Webseiten, wo ich das alles checken kann. Ja. Und also das ist nicht mal so. Wir haben ja vorher gesagt holistisch. dann bringen wir noch ein Marketing-Bullshit-Wort mit rein. Wir sagen nochmal für diese holistische Hilfe, lieber Nico.
Ja, sehr gerne.
Jetzt sind wir so ein bisschen von den bisschen unsexy Themen, kommen wir jetzt vielleicht weg zu den so ein bisschen attraktiveren Themen, zum Beispiel dem Thema KI. Da, wie gesagt, kommt ja kein einziger Podcast derzeit ohne aus, auch wir nicht. Was tut sich in Sachen KI? Was ist so der heiße Scheiß für 2024 an der E-Mail-Marketing-KI-Front?
Und schon sind wir wieder in der Explicit-Folge, Sarah. Danke dafür. Sorry.
Können Sie noch piepsen? Was auspiepen? Genau, ja, gut. Was tut sich in dem Bereich? Also, grundsätzlich natürlich ist es das Thema unglaublich spannend aus verschiedenen Blickwinkeln. Eine Perspektive, die ich extrem spannend finde, ist, ich habe vorhin eingangs gesagt, ich laufe schon und früher recht einsam mit meiner E-Mail-Marketing-Flagge rum und nerv auch die Leute eigentlich seit, ich weiß nicht, 20, 25 Jahren irgendwie mit der Empfehlung, ja, nicht ein Newsletter für alle, sondern segmentieren. Ne? Also bildet mal einzelne Gruppen, Interessenten, Kundinnen und Kunden, Neukunde, Bestandskunde, inaktiver Kunde etc. Und da war immer natürlich der große Einwand, was ich dann oft gehört habe, ja, Nico, klar, es wird total viel Sinn machen, verstehe ich auch, ne? Wir müssen mehr auf den darauf eingehen, wo in der Customer Journey befindet sich eigentlich eine Kundin gerade, welche Interessen hat die Person, hat sie schon mal gekauft oder nicht gekauft, das ist alles so auf PowerPoint, ne? Alles irgendwie total nachvollziehbar, aber wer soll das alles dann schreiben, die ganzen Newsletter? Ne? Ein Newsletter an alle, da wussten wir eigentlich seit Jahren, Jahrzehnten, dass das nicht so richtig viel Sinn macht. Mhm. Ne? Spray and pray, finde ich auch so eine schöne Bezeichnung. Also einfach mal raushauen, ne? Und gucken, irgendwas wird schon hängen bleiben. Und da wussten wir eigentlich schon immer, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Also mit jemandem zu kommunizieren, der irgendwie 10-mal im Monat bei mir kauft, wenn ich mit dieser Person genauso kommuniziere wie mit einer Person, die noch nie bei mir irgendetwas gekauft hat. Das, ne, das weiß jeder, das ist irgendwie ziemlich sinnlos. Aber genau, die große Frage, wer baut denn die 20 verschiedenen Varianten meines Newsletters? Und ihr ahnt, was da jetzt die Antwort sein kann. Genau da kann natürlich KI, da können Tools wie ChatGPT natürlich helfen, diese Varianten zu produzieren. Das ist sozusagen ein, finde ich, auch ganz wichtige Entwicklung, die wir jetzt sehen, dass uns natürlich KI in der Content-Produktion unterstützt. Mhm. Wichtig finde ich auch da, dass wir, wie soll man sagen, also ich finde, manchmal wäre die Branche auch gut darin beraten, sich mal vielleicht auch ein bisschen zu beruhigen,
ja,
und mal einen Schritt zurückzugehen. Ich hatte neulich mal von einer Seminarteilnehmerin, da kam tatsächlich so die Aussage, ja, bei uns ist es immer so, wenn ich Text erstelle und das meinem Vorgesetzten vorlege, dann fragt er jetzt immer, ist das mit ChatGPT erstellt? Und wenn ich sage ja, dann findet er das gut. Und wenn ich sage nein, dann findet er das so. Dann, oh ja, dann mach das doch mit, mach's noch mal mit ChatGPT. Oh so, und ob das so sinnvoll ist, ich meine, darüber kann man, glaube ich, nicht streiten, weil im Grunde, ne? Genau, und deswegen glaube ich, da mal einen Schritt zurückzugehen und sich mal ein bisschen zu beruhigen und mal zu fragen, wo in unseren Prozessen können wir KI nutzen und wo vielleicht auch nicht. Mhm. Aber natürlich zu sagen, ja, wir entwickeln verschiedene Varianten unseres Mailings, verschiedene Arten von Betreffzeilen und KI unterstützt in dem Prozess. Das ist natürlich großartig, ne? Und das ist etwas, was man wirklich, und das finde ich ist das Schöne, mit jedem Tool machen kann. Ne? Egal, ob ich mich jetzt für ein Mailchimp, für ein Emarsys, für ein Adtagic, für ein Bloomreach, für ein Custom.io, egal für welche Plattform ich mich entschieden habe, das Schöne ist ja, ich kann einfach immer per Cut and Paste, ne, Content rüberziehen, Varianten meiner Betreffzeile erstellen lassen, auch das Thema A/B-Testing. Ne? Wie oft habe ich da in den letzten Jahren gehört, ja, da fehlt die Zeit für, ich kann da jetzt nicht irgendwie noch 20 Varianten meiner Betreffzeile und ich kann es auch nachvollziehen, also auch dieses so, kennt ihr vielleicht auch, wenn man selber einen Text geschrieben hat und dann nochmal Variationen davon erstellen soll. Irgendwie, mir zumindest gelingt das nicht immer so gut, weil man irgendwie denkt, naja, ich habe es halt so getextet, wie ich es texten würde. Ja. Und da, finde ich, hilft natürlich KI, ne, mit den richtigen Prompts, wenn ich sehr detailliert beschreibe, was ich da jetzt haben möchte, erstelle 10 Varianten dieser Betreffzeile, jede Variante soll ein Emoji enthalten, so und so lang sein und soll eher emotional oder eher sachlich sein und so weiter. Prompt Engineering ist ja auch so eine Wissenschaft für sich.
Klar.
Aber das, finde ich, ist eine ganz, ganz große Hilfe an der Stelle.
Aber was mir da ist, ganz kurz, nur ist dieses Copy-Pasten denn noch notwendig oder haben die ersten nicht schon auch dann direkt eine ChatGPT-Schnittstelle zum Beispiel eingerichtet in ihren Oberflächen? Mhm.
Ja, das ist ein guter Punkt, Patrick, den du ansprichst. Also einige Anbieter waren da in der Tat sehr schnell. Mhm. Ich habe eh immer das Gefühl, also wenn irgendwie ein neues Thema aufkommt, ist es natürlich so, dass bevor irgendwie da die Programmiererinnen und Programmierer sich wirklich hinsetzen, sitzt da, glaube ich, erstmal die PR-Abteilung und schreibt erstmal die Pressemeldung runter, dass das jetzt auch irgendwie drin ist. Und parallel sitzen dann da die Programmierer und hacken da irgendwas zusammen. Aber ja, klar, es ist so, dass einige Tool-Anbieter solche Funktionalitäten implementiert haben, dass man beispielsweise KI-gestützt Betreffzeilen-Varianten erstellen lassen kann. Mhm. Das geht schon, ne, bis hin auch im E-Mail-Editor, dass ich da direkt einen Text produzieren lassen kann. Mein Punkt ist immer so ein bisschen, dass ich dann sage, so richtig viel Sinn macht es oder würde es eigentlich erst dann machen, wenn die KI auch wirklich lernt aus den vorhandenen Daten, die ich ja im CRM habe. Mhm. Das heißt also, wenn wir da sozusagen Feedback-Loops implementieren würden und die KI im Grunde mit jeder E-Mail, die ich versende, auch wirklich besser wird, weil sie noch besser versteht, welche Art von Text brauchen denn die Menschen da draußen. Und beim nächsten Versand, wenn ich dann wieder Textbetreffzeilen beispielsweise produzieren lasse, dieses Wissen nutzen würde, dann würde ich da einen echten Mehrwert sehen. Ja, solange das noch nicht der Fall ist, und das hat natürlich auch wieder, wie so oft, sehr viel mit dem Thema Datenschutz zu tun, nämlich darf ich diese Daten überhaupt der KI geben? Ne? Solange das noch nicht der Fall ist, finde ich das ganz nett, wenn dann so ein ChatGPT mir so ein bisschen hilft in der Oberfläche. Der ganz große Wurf ist es meiner Meinung nach noch nicht, weil ich dann genauso gut im Grunde Cut and Paste nutzen kann. Also da stehen viele Anbieter noch so ein Stück weit am Anfang, aber ich glaube, da kommt recht viel in der nächsten Zeit.
Ich glaube, dass du theoretisch mal so dahingesponnen könntest du das, solange das die Tools selber haben, ja das Ganze auch nachbauen. Im Prinzip machst du dir einen Chat auf, da sind wir wieder beim Klischee-Praktikanten, setzt mal einen Praktikanten hin, Betreffzeile, also dann gewisse Raten, deine Daten und so weiter, Klicks, I don't know, alles mit rein und dann der KI sagen, erkenne Muster. Erkenne Muster, was wirklich gut bei meiner Zielgruppe und das, wenn du das wöchentlich, also der Initialaufwand, denke ich, ist relativ hoch, aber im Prinzip müsstest du dir einen Chat behalten von der Tokenanzahl, so viel ist es ja nicht. Wahrscheinlich kannst du sie sogar noch exportieren und ganz einfach machen und quasi den Export hochladen und dann sagen, okay, jetzt erkenn mal Zusammenhänge. Da könnte man das theoretisch ja so, ich brainstorme mit euch hier gerade. Das ist eigentlich ein cooler Case. Was ich noch ergänzen wollte zu dem Thema Betreffzeilen, das ist eine Erfahrung, die ich nämlich gemacht habe. Ich weiß nicht, Nico, ob das inzwischen behoben ist. ChatGPT kennt anders. Wenn du es nicht explizit briefst oder promptest, kennt ChatGPT nicht initial die Spam-Wörter. Und wenn du das ausprobierst mit Betreffzeilen, ChatGPT, du sagst ja hier auf Öffnung optimiert, Betreffzeile bla bla, und dann, wenn du das, was rauskommt, hat extrem viele Spam-Wörter drin. Wenn du nicht vorher sagst, by the way, beachte bitte zum Beispiel folgende Liste an Spam-Wörtern. Ich weiß nicht, ob das jetzt das letzte Mal, als ich den Prompt ausprobiert habe, war irgendwie im Herbst. Da war das echt ein Thema, wo ich bei mir im Seminar darauf hinweise, Leute, passt auf, wenn ihr mit ChatGPT arbeitet, dass ihr das nicht überseht.
Absolut. Also das ist sicherlich ein Punkt. Ich würde es sogar noch ein bisschen weiter fassen. Natürlich immer, wenn wir über Content-Produktion sprechen, natürlich auch die Frage, also passt der Text, den ich am Ende da bekomme, auch passt der zu dem Kanal? Ne? Das, was du jetzt genannt hast, ist ja ein Beispiel dafür. Passt der zur Tonalität? Das ist natürlich auch nochmal eine Frage. Ne? Auch das muss ich in die Prompts mit einfließen lassen. Es ist Gott sei Dank so, dass die Spam-Filter da jetzt mittlerweile so ein bisschen schlauer geworden sind sozusagen und nicht direkt sagen, ups, da ist ein Spam-Wort in der Betreffzeile, das ist Spam. Das kann passieren, aber in den meisten Fällen geht es da um Themen wie Domain-Reputation, IP-Reputation, Beschwerderate, worüber wir eingangs gesprochen haben, so dass ich es mir durchaus auch mal leisten kann, bestimmte Wörter, die auch von Spammern genutzt werden, auch mal in meiner E-Mail zu verwenden. Saturn ist schon ein paar Jährchen her, ne? Diese Geiz ist geil Kampagne, die haben dann sogar mit dem Slogan in der Betreffzeile gearbeitet, jemand ist zugestellt worden. Also das geht schon, ne? Oder denken wir an Versandapotheken, denken wir vielleicht auch an eine Tageszeitung, die über die Eröffnung eines Casinos berichten möchte, ne? Das heißt, da sind die Spamfilter mittlerweile schon so in den allermeisten Fällen ein bisschen weiter und sagen dann, okay, das ist ein Wort, das hat eher so Spam-Charakter, aber wir vertrauen dem Versender, weil der hat eine hohe Reputation, eine niedrige Beschwerderate etc. Nichtsdestotrotz, also ich bin da komplett bei dir, das ist eben am Ende nicht einfach nur Cut and Paste, sondern ich muss dann auch wirklich noch menschliche Intelligenz da reinstecken und überlegen, passt jetzt wirklich auch das Ergebnis, ja. Aber ich finde das, den Punkt, den du gemacht hast, finde ich großartig, nämlich nicht zu sagen, naja, wir nutzen jetzt irgendein E-Mail-Marketing-Tool, das hat aber noch keine KI, schade, dann verschieben wir das Thema auf 2026, weil dann sollen wir irgendwie ein neues Tool bekommen und so lange machen wir gar nichts. Das wäre aus meiner Sicht wirklich der falsche Ansatz, weil man kann anfangen und ja, es ist am Ende dann Cut and Paste, das macht nicht so richtig viel Spaß, aber es funktioniert und es funktioniert ja nicht nur für Text, sondern natürlich können wir auch ein Midjourney nutzen, um Bilder zu generieren. Ja. Und das ist ein weiteres wirklich spannendes Themenfeld, weil wir am Ende des Tages, wenn man das zu Ende denkt, natürlich nicht nur unsere 10 Varianten KI-gestützt erstellen lassen könnten, unserer E-Mail, sondern wenn wir 50.000 Menschen in unserem Verteiler haben, könnten wir rein theoretisch 50.000 Varianten KI-gestützt generieren lassen.
Absolut.
So dass Patrick in seinem Hero-Shot, in seiner E-Mail, da sieht man das Produkt und im Hintergrund irgendwie ein Wahrzeichen von Hamburg, ne, oder so. Ne, und genau das könnte man ja tatsächlich mal durchspielen und sagen, wir wissen im CRM, wo die Menschen wohnen in vielen Fällen, wir kennen das Geschlecht, wir kennen das Alter. Und spannend wird es natürlich, wenn die KI an dem Punkt ist, dass sie diese Daten nutzt, nicht nur aus historischen Kennzahlen lernt, mit diesen Feedback-Loops, was ich vorhin angesprochen habe, sondern im Grunde echte 1-zu-1-Personalisierung ermöglicht.
Das ist schon stark.
Das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend. Es bringt uns, glaube ich, an Grenzen, weil ich meine, wo stehen wir heute? Wir hatten einen Kunden im Pharma-Bereich, da gab es einen 21-stufigen Freigabeprozess, bevor eine E-Mail verschickt werden durfte.
Wahnsinn.
Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass ja jede Person eine komplett andere E-Mail bekommt, möglicherweise, und wir haben 50.000 Menschen, dann bräuchten wir 50.000 Freigaben. Und da sehe ich dann tatsächlich noch die Herausforderung bei dem Thema. Ne? Und da bin ich gespannt, wie Unternehmen damit umgehen, dass man natürlich auch ein Stück weit mit diesem Kontrollverlust dann arbeitet, ne, und letztendlich halt sagt, okay, ich schicke da was an meine Kundinnen und ich weiß eigentlich nicht mehr so richtig, was es ist. Ne? Ich kann natürlich der KI auch Grenzen setzen, das ist alles klar, aber am Ende des Tages, ne, ich kann eben nicht alles mehr freigeben und das wird das vielleicht ein Stück weit irgendwie limitieren. Dazu kommen datenschutzrechtliche Herausforderungen, ne, dass ich eben nicht meine ganzen Kundendaten mal ebenso an ChatGPT weiterreichen sollte. Absolut. Aus verschiedenen Gründen. Absolut. Und auch das wird das ein bisschen eingrenzen.
Ja, aber du machst ja trotzdem eine unglaublich spannende Perspektive auf, weil die Frage ist dann mit diesen Dialogmöglichkeiten, brauchst du dann halt immer einen entsprechenden Tagesversatz oder kann ich dann halt wirklich perspektivisch im Messenger-Marketing, in der Chatbot-Kommunikation in Echtzeitdialoge treten und darauf auch aufbauen? Also das sind ja fantastische Fächer, die sich da bei dir im CRM dann halt auf jeden Fall öffnen.
Absolut auch das ganz große Thema, ne? Ja, woher, also welchen Kunden spreche ich über welchen Kanal an, ne? Auch ja. Da kann natürlich eine KI helfen, wenn die dann einfach Affinitäten sozusagen erkennt. Das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Der zweite Bereich, den ich sehen würde, dass wir ja nicht nur über Content-Produktion an der Stelle sprechen oder nachdenken können, sondern auch, ich nenne das mal so, KI als Interface. Ne? Die meisten E-Mail-Marketing-CRM-Systeme sind mehr oder weniger komplex in der Bedienung, zwangsläufig. Ne? Wenn ich ein Segment bilden will, dann muss ich erstmal durch so eine Klickorgie mich da durchhangeln und sagen, ja, er ist also nur alle männlichen Empfänger zwischen 20 und 25 mit denen und den Interessen etc. Da muss ich schon echt richtig oft klicken, höllisch aufpassen, dass ich da nicht ein falsches Segment am Ende beschicke. Und das ist etwas, und da sehen wir jetzt so die ersten Ansätze. HubSpot ist damit beispielsweise im letzten Jahr schon mal rausgegangen. Chatspot nennen die das. Das bedeutet im Grunde, salopp formuliert, dass ich mich mit meinem CRM-System unterhalten kann. Also ich kann das System fragen und sagen, hey, wie hat sich denn eigentlich der Kundenwert von den Kundinnen entwickelt, die ich vor 2 Jahren über eine Facebook-Kampagne akquiriert habe? Mhm. Wie viele von denen sind denn eigentlich heute noch aktiv? Wann haben die das letzte Mal eine E-Mail bekommen? Und wie haben die darauf reagiert? Das heißt, und da gehen wir auch in Richtung analytisches E-Mail-Marketing-CRM, dass ich, ohne dass ich ein richtig großes BI-Tool oder ein entsprechendes Team brauche, besser meine Daten analysieren kann, besser verstehen kann, wie verhalten sich meine Kundinnen und Kunden. Mhm. Das bedeutet auch, das ist zumindest ein bisschen meine Hoffnung, dass die Systeme zugänglicher werden, ja, dass ich sozusagen auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie schneller loslegen können, indem sie sich einfach mit dem Tool unterhalten, ihre Fragen formulieren, Antworten bekommen. Ja. Und das ist etwas, das machen heute, also werden ja auch solche Analysen gefahren, aber das eben von großen Konzernen mit großen Teams, ja, die dann teilweise mehrere Tage brauchen, um dann solche Analysen entsprechend aufzubauen. Und das ist auch ein Bereich, wo ich einfach eine sehr, sehr große Chance sehe hinsichtlich der Weiterentwicklung der Plattformen. Aber es ist in vielen Fällen noch nicht so weit. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Es ist wirklich noch so ein bisschen Zukunftsmusik.
Ja, es ist, wir sind immer wieder im Gartner Hype Cycle, ne? Es sind immer noch Unternehmen, die kein Content Marketing, kein SEO, kein vernünftiges CRM implementiert haben und doch noch mit der Excel-Liste alles nach letzter Bestellung sortieren. Ich weiß es nicht. Also von daher absolut. Also es ist immer, wir sind in einer kompletten Bubble, wo wir halt immer unglaublichen Druck verspüren, was schon alles implementiert sein muss. Aber der Status quo ist halt oft ein ganz anderer, absolut. Ja,
ja, und auch da, ich hatte vorhin mal gesagt, manchmal muss man so ein bisschen vielleicht auch Ruhe in so ein Projekt bringen, ne, wenn die Vorgesetzten ganz aufgeregt reinkommen und sagen, wir müssen irgendwas mit KI machen. Ne, am liebsten würde man antworten, naja, warum? Im letzten Jahr sollten wir doch noch irgendwas mit der Blockchain machen, jetzt also KI, ne? Und also natürlich gibt es spannende Anwendungsszenarien und wir haben über verschiedene Cases gesprochen, Content-Produktion, analytisches CRM, gar keine Frage. Ne? Andererseits, und da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, wenn ich die Authentifizierung noch nicht im Griff habe, dann landen meine Mails möglicherweise im Spam und dann ist es egal, ob jetzt eine KI die E-Mail geschrieben hat oder ein Mensch, ne, die landet einfach im Spam und das kostet mich Geld. Und ne, wenn ich an der Stelle die Hausaufgaben nicht mache, dann würde ich das Thema wirklich mal weiter oben priorisieren und KI vielleicht ein bisschen weiter unten priorisieren.
Boah, wollen wir das so stehen lassen, Sarah?
Ich wollte jetzt auch gerade sagen, eigentlich war das jetzt das Schlusswort. Also schau dann Leute, oder wie jetzt? Also das war ja jetzt quasi perfekt abgerundet, lieber Nico. Dann lass uns das doch so machen. Pass auf! Du hast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen da draußen, du hast vom Nico, glaube ich, jede Menge Hausaufgaben mitbekommen, die du bis zur nächsten Episode gerne erledigen kannst, wenn dir an deinem E-Mail-Marketing was liegt. No pressure here. Wenn du sagst, hey Sarah, das mit dem E-Mail-Marketing habe ich voll im Griff, dann kannst du dir eine der anderen Episoden anhören. Da sind nämlich auch sehr kluge Marketing-ExpertInnen, die, du ahnst es, Hausaufgaben für dich haben und praxisnahe Tipps. Und wie machst du das? Naja, du folgst dem 121-Stunden-Talk auf dem Podcast-Portal, das dir am liebsten ist, und dann verpasst du nichts. Dann kannst du dir die vorherigen anhören und wirst bei allen zukünftigen informiert. Wenn du sagst, boah, Nico, das war eine Performance, ich fasse es nicht, wie großartig, dann freuen wir uns natürlich, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewertest. Und ja, genug der Marktschreierei von meiner Seite. Ich schicke euch jetzt zum Patrick, bevor der Nico euch die tatsächlich letzten Worte mitgeben darf. Und wenn sie nur lauten, habe ich noch gesagt.
Ich bin wieder schlauer, Sarah. Nico, vielen, vielen Dank für deine tollen, schlauen Impulse. Und ich freue mich sehr, da auch wieder im Joe Fix Betroffenheit schaffen zu dürfen und den Ball in eure Richtung bei sich führen spielen zu können. Weil das ist super wichtig im Zeitalter der Fremdsysteme. Damit sind wir auch eingestiegen. Von daher, Nico, ganz lieben Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön.
Sagt Nico Zorn beim 121-Stunden-Talk.